die auf dem Herzen Gottes sind, damit wir die Zeit, die uns noch bleibt, wirklich nutzen können. Niemand weiß das, wie viel Zeit wir haben. Vielleicht sind es 10 Jahre, vielleicht sind es 20, vielleicht sogar 25. Aber es spielt keine Rolle, wie viel Zeit es noch gibt. Die Zeit müssen wir nutzen. Wir müssen die Zeit nutzen. Und wir brauchen ein Wirken des Heiligen Geistes an unserem Herzen, um einfach zu begreifen, wo stehen wir und was kommt auf uns zu. Die Turbulenzen haben schon begonnen, glaube ich. Halleluja. Bevor ich ins Wort gehe, ich wurde erinnert, weil vorhin der Ulf sprach von diesem Einsturz dort in Köln. Ich musste auch heute Morgen daran denken. Und ich dachte, was für ein Bild. Da hat man so lange unten die Fundamente ausgehöhlt, bis das arme Haus gar nicht anders konnte, als einzustürzen. Was war das für ein Haus? Ein Archiv. Was ist das Archiv? Ein Archiv erinnert uns an die Vergangenheit. Das ist ein Bild für das, was in unserer Kultur passiert. Wir wühlen so lange unter den Fundamenten, auf denen diese Gesellschaft einmal aufgebaut wurde, bis die Erinnerung, wo wir eigentlich herkommen und woher wir den Segen haben, den wir haben in diesem Land, bis die Erinnerung vollständig einstürzt und sich in nichts auflöst. Was für ein Bild. Ich glaube, viele Male, wenn wir Nachrichten sehen, der Heilige Geist möchte seine Kommentare geben und sagen, hey, verstehst du, was du da siehst? Verstehst du, was du da hörst? Da sind so viele Kanäle, auf denen Gott einfach uns Dinge zeigen will und Dinge klar machen will. Und wir müssen so dringend in tiefere Verbindung kommen mit dem Heiligen Geist und hören, was der Geist der Gemeinde heute zu sagen hat. Ich bin so dankbar für dieses Thema, das der Markus mir gestellt hat, ohne Absprache mit mir. Aber wenn er es mir nicht gestellt hätte, hätte ich genau das gewählt. Also, du warst im Geist. Wunderbar. Und wer vorhat, morgen wiederzukommen zum Gemeindeseminar, wird auch entdecken, wie sehr diese beiden so unterschiedlichen Themen zusammenhängen. Also heute geht es um die Erschütterungen in der Endzeit. Und natürlich nicht nur um die Erschütterung, sondern auch um die Vorbereitung vor allen Dingen auf diese Erschütterung. Lass uns beginnen mit Hebräer Kapitel 12. Einer Schriftstelle, die vielen von euch bekannt sein wird. Hebräer Kapitel 12, Vers 26. Ist von Gott die Rede. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier haben wir ein indirektes Zitat einer Prophetie aus Haggai, was wir uns auch gleich noch ein bisschen anschauen wollen. Und es redet davon, dass eine Zeit kommen wird, die ist angekündigt von Gott selbst, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttert werden wird. Alles, was man erschüttern kann. Wir stehen am Anfang einer gewaltigen Rezession und die Währung und das Wirtschaftssystem ist erheblich in Turbulenzen und ist in Erschütterungen. Und in vielen anderen Bereichen haben Erschütterungen begonnen, im ganzen Sozialbereich und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und das ist alles erst der Anfang. Alles, was Menschen gemacht haben, alles, was überhaupt erschütterbar ist, wird erschüttert werden. Und das sind keine Unfälle, keine Dinge, die halt irgendwie so geschehen, sondern in diesen Dingen ist eine Absicht. Die Erschütterungen haben ein Ziel. Das Ziel der Erschütterungen ist, dass das Unerschütterliche offenbar wird. Und was ist das Unerschütterliche? Das ist Gottes Thron. Gottes Wort, Gottes Regentschaft, Gottes Wesen. Das wird offenbar. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit die große Ernte sein wird. Eine gewaltige Ernte wird eingeholt werden von vielen, vielen, vielen Menschen aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, aus allen Nationen, wird eine riesige Ernte eingebracht werden. Und zwar ganz am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und die Erschütterungen dienen dazu, Menschen zu öffnen für das Unerschütterliche, für das, was wirklich ewig ist und was bleibt. Jetzt sehen wir, Menschen setzen ihr Vertrauen auf Dinge, auf die man besser nicht sein Vertrauen setzen sollte. Aber wenn diese Dinge erschüttert werden, dann werden Menschen etwas suchen, worauf sie ihr Vertrauen setzen können. Und die Erschütterungen helfen, die große Ernte einzubringen. Es wird eine gewaltige Ernte geben. Wenn du deine Bibel kennst, dann hast du es gelesen. In der letzten Zeit, in der Zeit der großen Bedrängnis, der großen Trübsal, wie wir sie auch nennen, dort wird eine riesige Schar von Menschen aus allen Nationen gerettet werden. Und durch die Ereignisse, die in dieser Zeit sind, werden sie offen werden. Und werden anfangen, nach Gott zu suchen. Viele andere werden das nicht tun. Wahrscheinlich die Mehrheit wird das nicht tun. Und die Bibel sagt, wie sie reagieren. Sie lästern und sie verfluchen Gott. Und sie wollen nicht umkehren von ihren Zaubereien, von der Dämonenanbetung und all diesen Dingen. Aber viele, viele werden das. Das Ziel der Erschütterung ist es, das Unerschütterliche offenbar wird. Das Unerschütterliche wird erkannt werden. Und das ist das Reich Gottes. Lass uns zu Haggai 2 gehen und dort noch das Original anschauen. Hebräer 12 ist ein indirektes Zitat und da wird es noch ein bisschen deutlicher gesagt. Ab Vers 6, denn so spricht der Herr der Herrscharen noch einmal. Wenig Zeit ist es noch und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Und mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Und größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Hier haben wir etwas Interessantes, was es viele Male im alttestamentlichen Prophetien gibt, dass sie übergreifen von einer Zeit in die nächste. Und wir sehen es auch hier in Vers 7. Alle Nationen werden erschüttert werden. Und dazwischen ist eine Pause, da sind wichtige Ereignisse, die jetzt hier nicht erwähnt werden. Und dann werden die Konsequenzen oder die Folgen dieser Ereignisse beschrieben. Die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das geht sehr zusammen mit Jesaja 60, wo wir auch sehen, die Finsternis bedeckt die Erde. Und die Herrlichkeit Gottes geht auf über dem Volk Gottes. Und dann heißt es, aus allen Nationen werden sie kommen. Der König kommt. Jesus ist der König und der König kommt. Und er wird sein Hauptquartier, er wird sein Office aufschlagen in Jerusalem. Und aus allen Nationen werden die Menschen kommen und ihn anbeten. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist vor der Tür. Das wird kommen. Und wie viele Jahre das noch sein wird, wir wissen das nicht. Aber wir spüren die Dringlichkeit des Heiligen Geistes, uns auf diese gewaltige Umwälzung, die auf uns zukommt, uns vorzubereiten. Diese Erschütterungen sind die Anfangszeichen, sind die Begleiterscheinungen einer Geburt. Das Reich Gottes auf Erden wird kommen. Halleluja. Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen. Und wenn wir das Herz Gottes kennenlernen und anfangen zu verstehen, wie sehr sein Herz für Wahrheit und für Gerechtigkeit schlägt. Wie sehr Gott gegen Ungerechtigkeit, gegen Bosheit, gegen Unterdrückung, gegen all das, was zerstört, wie sehr Gottes Herz schlägt. Dann begreifen wir, was Verlangen in seinem Herzen ist. Er will wiederkommen. Und er braucht ein Volk, die ihn tatsächlich erwarten. Das ist die Aufgabe der Kinder Gottes, das Kommen des Herrn zu erwarten und sogar zu beschleunigen. Was indirekt für mich aussagt, wenn wir es nicht wirklich erwarten, haben wir das Potenzial, es zu verzögern. Weil durch Erwartung, eine konkrete, reale Erwartung in unserem Herzen, beschleunigen wir das Kommen des Herrn. Wir sind zu voll von diesen Ideen von einem souveränen Gott, der sowieso getrennt von seinem Volk macht, was er machen will. Das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern wir haben einen Einfluss. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen das Kommen des Herrn beschleunigen. Aber das würde beginnen damit, dass wir durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes gelehrt werden, was ist das Ziel des Kommens Jesu, was ist denn im Herzen Gottes, was für eine Sehnsucht ist. Viele Gläubige denken, ja, alles das kommt die Entrückung und dann sind wir weg hier und der Rest interessiert uns nicht. Das ist nicht das Herz Gottes. Gott interessiert diesen Planeten und Gott wird kommen und wir werden kommen und wir werden mit ihm hier auf dieser Erde regieren. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Die Heiligen werden mit Christus regieren. Alle Nationen der Welt werden ausgetauscht werden. Alle Regierungen der Nationen werden überwunden werden und werden ausgetauscht werden. Und es wird eine neue Regierung geben. Es wird ein neues Sozialsystem geben, eine neue Erziehung geben, eine neue Wirtschaft geben. Neue Medien, neue Kommunikationsmöglichkeiten, gereinigt von der Sünde, gereinigt von Lästerung, von Bosheit, von Schmutz und Perversion. Das ist, was kommen wird. Unsere Zukunft ist, ja, wir verschwinden irgendwie und wir überlassen das hier alles sonst wie. Nein, Gott ist interessiert, Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und wie weit sind wir auseinander in dem Verlangen, das der Herr hat und das wir haben. Aber der Heilige Geist wird wirken und wird das Volk wachrütteln und erschüttern und uns immer mehr in Übereinstimmung mit ihm bringen. Und wir werden anfangen, immer stärker uns zu öffnen für das, was in ihm lebt und was in ihm brennt und was ihn interessiert und wofür er lebt. Und das, was ihn interessiert, und was er herbeisehnt und wofür er eifert, das wird in uns leben. Und so kommen wir in eine Partnerschaft. Und wir werden das Kommen des Herrn beschleunigen. Wir sind ganz am Anfang. Wir sind kurz vor dem Aufwachen. Ganz am Anfang. Dass wir begreifen, worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist nicht, dass du und ich in den Himmel kommen. Das Wichtigste ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das ist das Ziel Gottes. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott wird regieren auf diesem Planeten. Und unser Leben heute ist eine Vorbereitung für das Eigentliche. Vielleicht bist du im geistlichen Dienst und denkst, boah, das ist ein Dienst. Ich sage dir, du bist in Vorbereitung für deinen wirklichen Dienst. Und der wird im nächsten Zeitalter sein, wenn du regierst mit Jesus. Dein Dienst, den du jetzt hast, ist nicht dein Dienst, sondern die Vorbereitung für deinen Dienst. Und das, was wir hier tun, und die Klarheit und die Entschiedenheit und die Treue zu Jesus, die wir heute lernen und die wir heute an den Tag legen, die wird bestimmen, über wie viel wir nachher gesetzt werden, wie viel Autorität und Verantwortung wir bekommen werden. Unser Handeln heute hat eine Beziehung zu dem, was später einmal sein wird. Wenn wir das nicht glauben, dann spielt das Leben hier keine Rolle. Eines Tages kommt Jesus wieder, wir werden abgeholt und fertig. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern die Bibel sagt, Jesus wird mit den Heiligen regieren. Und wir werden sehr unterschiedliche Dimensionen von Vollmacht und Verantwortung haben. Wenn Jesus wiederkommt, wir werden arbeiten, aber nicht gestresst sein und nicht kaputt gehen. Aber wir werden arbeiten. Wir sitzen nicht auf einer Wolke lustlos und zupfen an unserer Harfe. Luja. Luja, sagt er. Das ist nicht, was wir tun werden. Wir werden arbeiten. Wir werden leben. Wir werden regieren. Wir werden da, wo Gott uns hinstellt, die Herrschaft Christi aufrichten. Das ist, was wir tun werden. Und er wird regieren. Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie wird Werbung aussehen im Millennium? Wie werden Medien aussehen im Millennium? Wie werden Gesetze aussehen? Welche Gesetze wird es möglicherweise nicht mehr geben? Schon mal darüber Gedanken gemacht? Eure Gesichter sagen mir viel. Aber das sind wir nicht. Aber wir brauchen diese Perspektive, wir brauchen diese Sicht. Wir brauchen, wie Paulus das sagt, Hoffnung durch die Schriften. Hoffnung ist eine konkrete Erwartung. Hoffnung nach der Bibel ist etwas total anderes als, ich hoffe, morgen hört dieser eklige Schneeregen auf. Hoffnung nach der Bibel ist eine Gewissheit in Bezug auf die Pläne Gottes, die mit absoluter Sicherheit passieren werden, die noch nicht da sind, aber die kommen werden. Und wir brauchen Hoffnung. Und die Hoffnung kommt durch die Schriften. Das ist, was Paulus sagt. Durch die Schriften kommt Hoffnung. Also lass uns mit der Schrift beschäftigen und anschauen, was da ist. Und wenn wir das Ende sehen und sehen, wie Gott uns beisteht und wie Gott uns vorbereitet und wie Gott uns ausstattet, dann sind wir auch in der Lage, ganz realistisch das zu sehen, was vor dem neuen Anfang, der Geburt des neuen Reiches kommt. Aber wenn wir da keinen Anker haben, wenn wir nicht das Ende sehen, wenn wir nicht sehen, es wird gut ausgehen. Wir werden noch da sein. Wie auch immer. Wir werden da sein mit Jesus. Und die beste Zeit, die die Menschheit jemals gehabt hat, wird anbrechen. Wo es keinen Teufel und keine Dämonen auf diesem Planeten mehr gibt. Halleluja. Halleluja. Und wo Gerechtigkeit herrschen wird. Und wenn wir dieses Ziel sehen, dann sind wir imstande auch, mutig anzuschauen, was davor passieren muss. Und Jesus nennt das die große Bedrängnis. Matthäus 24, 21. Dann wird eine große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Du siehst, welchen privilegierten Platz wir haben im Plan Gottes. Eine Bedrängnis, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Man kann sich vorstellen, wenn Menschen in Deutschland und in Europa, wenn sie 1933 gewusst hätten, wie 12 Jahre später Europa und die Welt in Trümmern liegt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen, 55 Millionen zu dem Zweiten Weltkrieg. Weiß das jemand? Ich meine mich im Moment zu erinnern, vielleicht ist es falsch, weiß nicht. Wie auch immer, wenn die Menschen gewusst hätten, dass in den nächsten wenigen Jahren viele, viele zig Millionen Menschen ihr Leben lassen müssen. Hätten sie nicht 1933 sich anders darauf vorbereitet? Hätten sie nicht gesagt, wir müssen unsere Prioritäten ändern? Wir müssen schauen, was jetzt wirklich zählt? Wir müssen jetzt wirklich Führung haben? Wie leben wir unser Leben? Was tun wir? Bleiben wir überhaupt hier? Gehen wir woanders hin? Was machen wir? Wo bekommen wir Kraft her, um durchzugehen? Aber wenige haben das gewusst. Und gemessen an dieser gewaltigen Tragödie des Zweiten Weltkriegs ist das, was auf uns zukommt, so viele Male größer und schrecklicher. Und es wird uns angekündigt. Jesus sagt, es wird eine solche Bedrängnis kommen, wie sie niemals gewesen ist und nie wieder kommen wird. Und warum warnt er uns? Weil er möchte, dass wir realistisch werden, dass wir aufwachen, dass wir sagen, wir dürfen so etwas nicht verdrängen. Wir dürfen nicht so tun, als wenn uns das nicht betrifft. Selbst wenn du denkst, also, du bist schon so alt, du wirst das nicht mehr erleben, weil du sowieso ahnst, dass das erst nach 30 Jahren sein wird. Hast du nicht eine Generation nach dir vorzubereiten? Sind da nicht Kinder? Sind da nicht junge Leute? Sind da nicht Leute, denen du durch dein Beispiel und durch deine Ernsthaftigkeit, durch deine Hingabe, durch deine warnenden und ermutigenden Worte sagen musst, Leute, das kommt. Und hört auf mich und bereitet euch vor. So, wir wiegen uns in Sicherheit, wann immer das sein wird. Wir werden dann so lange entschlafen sein. Also das betrifft uns alles. Das ist extrem verantwortungslos. Extrem egoistisch. So, wo immer wir sind und wann immer wir planen zu sterben, wir haben eine Verantwortung. Eine große Bedrängnis. In der Strongskonkordanz heißt es Druck. Bedrängnis bedeutet Druck durch äußere Umstände oder innere Beklemmung. Drangsal, Trübsal, Schwierigkeiten, Bedrückung, Anfechtung, das ist alles enthalten in diesem Wort Bedrängnis. Und die wird groß sein und die Schrift sagt das nicht, weil Gott ein Bangemacher ist, nicht weil Gott will, dass wir jetzt total verunsichert sind, unseren Frieden verlieren. Wenn wir durch diese Dinge unseren Frieden verlieren, war es nicht der Friede Gottes. Weil der Friede Gottes wird nicht durch das Wort Gottes zerstört. Dann war es ein falscher, selbstgemachter Frieden, eine Sorglosigkeit, die mehr aus unserer Kultur kommt, die wir gelernt haben, aus dem Werbespot. Aber nicht aus dem Wort Gottes. Joel beschreibt das so. Der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Erinnert dich das nicht an Offenbarung? Gekommen ist der große Tag ihres Zorns, der Zorn Gottes und des Lammes. Gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Offenbarung 6, Vers 17. Das klingt massiv. Und das muss und das soll massiv klingen. Damit wir aufwachen. Und damit wir uns rufen lassen zu einem anderen Platz, zu einer anderen Nähe, zu einer anderen Verbindung mit Gott. Und uns vorbereiten, dass Gott in uns Dinge wirken kann, die er unbedingt wirken muss. Weil Gott will nicht, dass wir reagieren in dieser Zeit der Bedrängnis wie die Ungläubigen. Jesus prophezeit, Lukas 21, es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das ist wie die Ungläubigen, die Gott nicht kennen, die keine Sicherheit in Gott haben, wie sie reagieren werden. Sie werden verschmachten in Erwartung der Dinge, die da kommen. Das heißt, es passieren schreckliche Dinge und sie haben keine Hoffnung, dass das besser wird, sondern sie wissen, da kommen noch andere Dinge, es kommen noch massivere Dinge. Große Angst wird unter diesen Menschen sein. Und das Wort Gottes ist absolut klar. Die Reaktion der Gläubigen, die sich rufen lassen, die sich vorbereiten lassen, die an der Seite Gottes gehen und die erlaubt haben, dass ihr Herz wirklich verankert ist in Gott, die wird total anders sein. Total anders. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Euer Herz werde nicht bestürzt. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Und dieses Wort bestürzt ist genau die Sache. bewegen, aufrühren, hin und her bewegen und schütteln. Das ist, was dieses Wort bestürzt bedeutet. Und unser Herz soll nicht bestürzt sein. Und noch einmal sagt es Jesus ein bisschen weiter im selben Kapitel 14, Johannes, Vers 26 und 27. Und da haben wir schon einen Hinweis. Wieso ist es möglich, dass Menschen in derselben Situation anders reagieren, in derselben Bedrängnis, in derselben gewaltigen Herausforderung? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Seid nicht furchtsam. Was hat etwas zu tun mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Damit, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, in uns ein tiefes Werk zu tun. Wir müssen vorbereitet werden, damit wir nicht in Gefahr sind, abzuweichen, abzufallen. Die große Herausforderung in der Endzeit für die Gläubigen wird sein: Kompromiss aus Furcht oder aufgrund von verführerischer Angebote. Zwei unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Quellen, aber das Ergebnis in beiden Fällen ist das gleiche: Kompromiss. Kompromiss aus Furcht und Kompromiss, weil verführerische Angebote so locken und wir auf die eingehen. Das ist die große Gefahr. Vorhin haben wir es schon gehört in der Einleitung. Jesus prophezeit, es werden falsche Christusse, falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr Lieben, diese charismatische Naivität, die überall anzutreffen ist, wenn da Wunder sind, dann muss das von Gott sein und dann dürfen wir daran nichts kritisieren, wir dürfen auch nicht die Lehre anschauen, wir dürfen auch nicht das Leben dieser Leute anschauen. Das muss endlich einmal aufhören. Wir müssen einmal realisieren, der Teufel ist imstande, Wunder zu tun, und er tut Wunder, und er wird noch viel größere Wunder tun. Dass in einem Dienst oder an einem Ort Wunder passieren, bedeutet nichts. Amen. Es bedeutet nichts, weil es bedeutet, es kann von Gott sein, oder es bedeutet, es kann vom Teufel sein. Also es bedeutet nichts. Und wie festgefressen hat sich diese Idee, ja Bruder, weißt du nicht, was da für Wunder passieren, was da für mächtige Salbung ist und was da für große Dinge passieren? Wie wagst du es da, Fragezeichen zu machen? Das Kriterium, ob ein Dienst von Gott ist, ist nicht passieren Wunder, sondern entspricht es dem Worte Gottes und entspricht es dem Wesen Christi. Das ist das einzige, die einzigen Kriterien. Entspricht es dem Worte Gottes und entspricht es dem Wesen Christi? Das ist die Frage. Nicht passierender Wunder. In Lourdes passieren Wunder. Amen. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Wer die Wunder tut, will die Ehre haben. Wer die Wunder tut, will die Ehre haben. Und geh mal nach Lourdes und studier mal die Dankeschriften. Wer da bedankt, bei wem man sich bedankt. Die Leute wissen ganz genau, wer der Urheber dieser Wunder ist. Da wird nicht der Name Jesus geehrt, sondern wird ein Name eines furchtbaren Götzen geehrt. Amen. So, Kompromiss aus Furcht oder wegen verführerischer Angebote. Das Wort Gottes sagt, oder Paulus prophezeit, oder er sagt, der Heilige Geist hat das prophezeit in Bezug auf die Endzeit. Es werden in den letzten Tagen Lehren von Dämonen sein im Volke Gottes. Lehren von Dämonen. Und viele werden vom Glauben abfallen. Und wenn du das Wort Gottes kennst, wirklich das Wort Gottes kennst, nicht Wörter über das Wort, sondern das Wort selber kennst, und dir die Augen aufgetan sind, dann siehst du, wie viele heute schon bereit sind, Dinge anzunehmen und zu schlucken, die niemals von Gott sind. Niemals. Und dieser Trend der Verwirrung wird enorm zunehmen, weil wir nicht gelehrt sind, erstens, dass wir prüfen sollen und zweitens, wie wir prüfen können. Wir sind nicht gelehrt. Wir wurden sogar eingeschüttet. Wir wurden sogar gesagt, sei nicht kritisch. Weil wenn du kritisch bist, bist du unabhängig. In der Apostelgeschichte 17, die Menschen von Beröa, die haben zugehört, was Paulus gelehrt hat. Und sie waren begierig, die Wahrheit zu hören. Und dann, wenn sie gehört haben, gingen sie nach Hause und forschten in den Schriften, ob es sich so verhielte. Und wir lesen nicht, dass Paulus empört war am nächsten Morgen und sagt, Leute, ich muss euch ermahnen. Ich habe gehört, ihr wollt meine Lehre prüfen. Wisst ihr nicht, dass ich der große gesalbte Apostel bin? Wie wagt ihr es, nach Hause zu gehen und nicht sofort das anzunehmen, was ich sage? Da müsst ihr noch forschen in den Schriften und müsst gucken, ob das, was ich lehre, richtig ist. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Wisst ihr nicht, was ich getan habe? Wisst ihr nicht, wie der Herr mir erschienen ist? Wisst ihr nicht, dass das Wort, das ich predige, nicht meins ist, sondern dass er mir es gegeben hat? Nichts davon lesen wir, sondern was lesen wir? Der Heilige Geist lobt diese Menschen. Er sagt, die waren edel. Die hatten eine vorbildliche Gesinnung. Die haben gewusst, anders als die charismatische Bewegung, man muss alles prüfen. Egal wer da spricht, auch wenn der Apostel spricht oder irgendwer anders. Man muss alles prüfen. Und woran haben sie geprüft? Ja, die Krawatte, die fehlte. Also das ist ein Minuspunkt. Nein, sie haben nicht an Äußerlichkeiten geprüft, sondern sie haben geprüft an der Schrift. An der Schrift. Und das ist unsere einzige Grundlage. Später werde ich das noch ein bisschen weiter erklären. Aber lass uns hineingehen in tiefere Beschreibung. Jesus sagt, sie werden euch in Bedrängnis überliefern. Matthäus 24, Vers 9. Sie werden euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist, was Jesus sagt. Die wahren Nachfolger des Herrn werden gehasst werden. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum wird in der Zeit der großen Bedrängnis die Nachfolger des Herrn gehasst werden? Warum? Ich finde mindestens drei plausible Gründe. Erstens, die Gemeinde, das Volk Gottes, wird die große Hure bloßstellen und wird mit aller Deutlichkeit verkündigen, die Hure sind nicht die wahren Nachfolger des Herrn. Sondern sie sind abgefallen, sie leben im Kompromiss, sie sind unter einem falschen Geist und sie arbeiten daran, den Teppich auszurollen für den Antichristen. Das ist die Funktion der Hure. Die Braut bereitet das Kommen des Herrn vor und die Hure bereitet das Kommen des Antichristen vor. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Und da werden Gläubige sein, die sagen, Christus ist so. Und Nachfolge bedeutet das und das und das. Und wer das und das und das nicht in seinem Leben vorzuweisen hat, ist ein Betrüger und gehört nicht zum wahren Volk Gottes, gehört nicht zur Braut, sondern gehört zur Hure. Und deswegen wird die Hure die Braut verfolgen. Sie wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Merkst du an all diesen Schriften, wie wir mitten in der Bedrängnis die Heiligen auf der Erde haben? Vergiss diese Idee. Vor dem Beginn der großen Trübsal kommt Jesus heimlich und er holt uns hier ab und dann kommt hier das große Chaos. Vergiss diese Idee und geh durch Offenbarung und finde heraus, wie viele Male du die Heiligen findest in der Offenbarung. Menschen sind ganz clever und sie sagen, ja, in Offenbarung, da kommt ja nach Kapitel 4 die Gemeinde gar nicht mehr vor. Das ist deswegen, weil wir alle entrückt sind. Es gibt ganze Briefe, Ich weiß sie jetzt leider nicht auswendig, aber es gibt ganze Briefe, in denen nicht ein einziges Mal die Gemeinde erwähnt wird. Heißt das, die handeln von einer Zeit, wo die Gemeinde nicht auf der Erde ist? Was ist das für eine willkürliche Interpretation? Die Heiligen sind auf der Erde. Die Heiligen werden gewarnt. Da wird gesagt, ein Engel, wie immer das nachher dann aussehen wird, wird die ganze Welt warnen, das Zeichen des Tieres nicht anzunehmen. Und dann heißt es, hier ist das Ausharren der Heiligen. Mit anderen Worten, gefragt, nötig. Hier braucht es das Ausharren der Heiligen. Wenn die Heiligen alle im Himmel sind, warum muss irgendwer sie warnen und sagen, Leute, vorsichtig. Wer das Mal des Tieres annimmt, wird für immer verloren sein. Das wird bekannt werden auf der ganzen Welt. Manche Leute denken, oh, wer weiß, vielleicht ist doch schon der Strichcode auf meiner Milchtüte. Vielleicht ist das doch schon irgendwie das Zeichen. Wir müssen nicht rätseln, wir müssen nicht Namensspiele machen, wir müssen nicht Obama irgendwie die Buchstaben zählen oder irgendwie sowas. Wenn der Antichrist kommt, wir werden das wissen. Und jeder Mensch auf diesem Planeten wird wissen, das ist das Zeichen des Tieres. Und wenn du das annimmst, es gibt keine Chance für Rettung. Und das werden die Gläubigen verkündigen. Und deswegen werden sie gehasst werden. Weil sie ihn enttarnen und sagen, er ist nicht der Friedefürst, sondern er ist der Antichrist. Er wird die Welt ins Verderben stürzen. Und das zieht den Hass des Antichristen auf die Gemeinde. Und er wird gegen die Heiligen Krieg führen. Und wird sie überwinden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Das heißt, töten. Und einen anderen wichtigen Grund sehe ich, warum wir gehasst werden von den Nationen. Wir werden die Gerichte, die die Menschheit treffen werden, als gerechte Gerichte Gottes proklamieren. Das ist, was sie sind. Und das ist, was wir sagen werden. Und das wird den Hass der Menschen, die nicht Buße tun wollen, die nicht Gott die Ehre geben wollen, das wird ihren Hass entfachen. Wir werden die Hure enttarnen. Wir werden sagen, wer der Antichrist ist. Und wir werden die Gerichte Gottes als gerechte Gerichte erklären. Das ist, was wir tun werden. Und darum werden wir gehasst werden. Und deswegen diese Warnung, nicht umzukippen, nicht zu fallen, sondern stark zu sein. Und dieser Hass der Welt auf den Herrn ist heute schon in massiver Weise sichtbar, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Dingen, die sich entwickeln. Die Triebfeder in der homosexuellen Bewegung ist Auflehnung und Hass gegen Gott. Auflehnung und Hass gegen Gott. Und interessanterweise immer mehr deutlich wird die treibende Kraft hinter der ganzen Evolutionslüge ist Auflehnung und Hass gegen Gott. Und wenn du die christlichen Nachrichten verfolgt hast, Menschen, die sogar an Unis oder sonst wo in öffentlichen Einrichtungen Vorträge bringen, Fakten bringen, dass Evolution nicht funktionieren kann und nie funktioniert hat, werden bedroht, werden eingeschüchtert. Dahinter ist ein enormer Hass. Man will alles, was irgendwie an Gott erinnert, weil es etwas mit Verantwortung zu tun hat, auslöschen. Hinter dem ganzen aggressiven Feminismus ist eine extrem gottesfeindliche Kraft. Diese Kräfte sind heute schon aktiv. Und wir sind so hilflos mit diesen Dingen. Es ist so eine Schande, was letzten Sommer passiert ist, von dem Christiwill, hast du gehört. Ein großes evangelikales Ereignis, Jugendfestival, und man hat dort ein Programm gehabt, ein Seminar, was Hilfe bietet für Menschen, die aus einer homosexuellen Orientierung und homosexuellen Lebensstil aussteigen wollen. Es geht nicht darum, Homosexuelle zu verteufeln, sondern es war eine Handreichung, eine ausgestreckte Hand für Menschen, die in diesem Lebensstil drin sind und darin nicht glücklich sind und die raus wollen. Und das hat auf höchster politischer Ebene enormen Widerstand hervorgerufen. Aber für 200.000 Euro haben die Christen die Wahrheit verkauft. Für 200.000 Euro. Weil sie bekamen Fördergelder vom Staat für dieses Ereignis. Und dann wurden sie bedrängt und unter Druck gesetzt. Und dann haben sie dieses Seminar, weil das einigen hochrangigen Politikern nicht gefallen hat, vom Plan genommen, um diese 200.000 Euro nicht zu gefährden. Was für eine Schande. Egal, wie viel du und ich hier verdienen, wir hier heute Abend, wenn wir wissen, es ging um die Wahrheit, können mit Bürgschaften und Verpfändungen locker 200.000 aufbringen. Locker. Und dann geht es um Millionen von Christen in diesem Land. Und sie verkaufen die Wahrheit und ducken sich für 200.000 Euro. Das ist eine Tragödie. Die ganze Kraft hinter der Abtreibungskampagne ist derselbe Geist, ein auflehnender, rebellischer Geist, der voller Hass ist gegen Gott. Und alle, die an dieser Front kämpfen und die die Wahrheit aussprechen, wissen, mit welchen Kräften sie da zu tun haben und wie sie attackiert und eingeschüchtert und bedroht werden. So, diese Kräfte sind jetzt schon da. Und wenn dann dazu die massiv vom Himmel beglaubigte Botschaft, die ganze Botschaft des Evangeliums kommt, mitten in den irdischen Gerichten, ein unbeschreiblicher Hass auf Christen, weil letztendlich auf Christus, wird entfesselt werden. Und wir werden die ganze Botschaft bringen. Die Botschaft von Jesus war, der Geist des Herrn ist auf mir. Ja, Blinden die Augen aufzutun, Gefangene freizusetzen und so weiter und so weiter. Aber wenn du das in Jesaja zu Ende liest, dann weißt du, dass Jesus etwas weggelassen hat. Ja, weiß jemand, was Jesus weggelassen hat? Einen Tag der Rache unseres Herrn. Weil es nicht die Zeit war. Das war nicht die Zeit, den Tag der Rache des Herrn anzukündigen. Aber das wird die Endzeitgemeinde tun. Die gute Botschaft der Errettung. Jeder kann errettet werden. Wir können Buße tun. Wir können die Knie beugen vor dem König. Wir können errettet werden. Aber wir werden auch den Tag der Rache unseres Herrn verkündigen. Und wenn du heute nur anfängst, in diese Richtung etwas zu sagen, du spürst die humanistische Empörung in so vielen Herzen. Man möchte einen lieben, netten Gott, der keine Gerichte schickt, und das kann nicht Gott sein, und das ist der Teufel, liest die Offenbarung. Diese Gerichte werden vom Himmel ausgelöst. Und es gibt sehr starke Hinweise, dass sogar der Himmel operiert in Kooperation mit Heiligen. Weil sie beten und ihre Gebete gehen hoch und der Engel nimmt die Gebete, die aufsteigen, tut noch etwas dazu und dann kippt er das wieder aus. Und die Plagen kommen. Das hat etwas mit den Gebeten der Heiligen zu tun. Aber wie viele Gemeinden kennst du in unserem Land, die überhaupt nur wagen, in diese Richtung das Wort zu studieren oder in diese Richtung zu denken oder sogar zu beten? Wir sind so weit weg von diesem Verständnis, weil Gott ein eifernder Gott ist, ein liebender Gott, ist ein brennender Hass in seinem Herzen auf das, was zerstört. Und wir wagen nicht zu sagen, der Gott, dem wir dienen, wird Sünde bestrafen. Er wird die verderben, die die Erde verderben. Wir wagen das nicht zu sagen, weil das gar nicht in unser Gottesbild passt. Wir brauchen erstmal Veränderung. Wir brauchen eine Freisetzung und wir müssen den Gott der Bibel sehen, nicht wie wir ihn uns gemacht haben. Und wenn wir das bekommen, dann können wir der Menschheit sagen, wie Gott ist. Und lass uns keine Angst haben. Ja, wenn wir das verkündigen, dass Gott die Sünde straft, dass Gott Gericht gibt, dann wird keiner kommen. Die Bibel sagt schon, die große Ernte wird kommen in der Zeit. So, wir müssen nicht Angst haben. Die Dinge sind schon beschrieben, das wird passieren. Eine gewaltige Ernte, wahrscheinlich viele Hunderte oder weiß ich nicht, ein, zwei oder wie viele Milliarden von Menschen werden gerettet werden. In einem Zeitraum von ganz wenigen Jahren. Und im selben Zeitraum werden Milliarden von Menschen sterben. Einmal heißt es, ein Viertel der Menschheit wird sterben. Nehmen wir an, da sind jetzt bald 2020, glaube ich, rechnet man mit 10 Milliarden Menschen ungefähr. Ein Viertel, das bedeutet 2,5 Milliarden Menschen. Und dann ein bisschen später noch einmal, von dem Rest noch einmal ein Drittel. Das heißt, das sind Ausmaße, die kann sich keiner von uns vorstellen. So tragisch und unbegreiflich der Zweite Weltkrieg war, es wird um ein unermessliches größer sein. Tod wird für jeden Menschen auf diesem Planeten etwas Alltägliches sein. Es wird absolut alltäglich sein. Jeder wird um sich herum Tod erleben. Jeder. Und in dieser Zeit werden viele zu Gott schreien und viele, viele gerettet werden. Und irgendjemand muss da sein und ihm sagen, es gibt einen vergebenden Gott. Man kann umkehren. Er errettet uns. Und das werden die Heiligen sein, die nicht entrückt sind und die auf diesem Planeten sind. Die sind da, ihr Lieben. Vergiss Halinzi und die ganze Geschichte. Vergiss das alles. Und geh mit dem Wort. Ist ein schöner Gedanke. Aber es ist nicht Wort. Die Heiligen sind während der Zeit des Antichristen und während der Zeit der Gerichte auf Erden. Das ist, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, sie werden überwindende Heilige sein. Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben Satan überwunden. Durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Da ist eine überwindende Gemeinde. Ihr Lieben, überwindend heißt nicht, es passiert nichts. Überwindend heißt nicht, keiner wird ins Gefängnis geworfen, keiner muss sterben. Überwinden heißt, wie Jesus am Kreuz überwunden hat. Bis zum Schluss nicht nachgeben. Bis zum Schluss nicht einknicken. Bis zum Schluss die Wahrheit nicht verraten. Sondern Gott die Ehre geben im Leben und im Sterben. Das heißt überwinden. Und die Gläubigen werden so eine Einheit mit dem Herrn haben. Und werden so ein Herz haben für Gott. Das wird normal sein. Sie überwinden. Sie überwinden Satan, seine Anklagen, seine Anschuldigungen, seinen Druck, seine Lähmung. Sie überwinden das durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie reden mit ihrem Mund von dem, was das Blut des Lammes bedeutet und was das Blut des Lammes für sie tut. Man kann schon heute einen Unterschied sehen. Das ist mein Job, das wissen vielleicht einige. Ich reise durchs Land, von Ost nach West, von Nord nach Süd und dann wieder zurück und kreuz und quer. Und ich sehe sehr viele verschiedene Orte und Gemeinden. Und in den Gemeinden, wo über das Blut gepredigt wird, wo das Blut geehrt wird, wo das Blut vorkommt in den Gebeten, wo das Blut des Lammes eine Realität ist, so wie die Bibel das sagt, das Blut redet. Das ist nicht eine historische Tatsache vor 2000 Jahren. Das Blut ist real. Es redet. Und es redet für dich, wenn du es in auf deinen Lippen trägst und davon redest, was das Blut bedeutet. Wir sind nahe geworden, sagt Paulus, durch das Blut des Lammes. Gemeinschaft mit Gott, nur durch das Blut. Und die Gemeinden, die in der Verkündigung, in den Gebeten, in den Liedern, im Lobpreis das Blut ehren, haben eine deutlich intensivere Gegenwart Gottes. Jetzt fallen hier schon Regentropfen. Eine deutlich intensivere Gegenwart Gottes, als in Gemeinden, die sagen, du, mit dem Blut, weißt du, das verstehen die Fremden nicht. Das irritiert die, das finden die komisch. Das erschreckt die. Da können die gar nicht mit umgehen, das können die nicht einordnen. Was sind denn das für Leute hier, die ehren das Blut, die singen vom Blut. Das ist ja eklig, das ist doch komisch. Du, wir möchten Menschen erreichen. bevor wir versuchen, auf unsere Art Menschen zu erreichen, lass uns versuchen, das Herz Gottes zu erreichen. Und wo das Blut geehrt wird, kommt der Heilige Geist. Und wo der Heilige Geist kommt, werden Menschen von Sünde überführt und Menschen bekehren sich. Es gibt keine bessere Methode, als den Heiligen Geist die Arbeit tun zu lassen, die er am besten tun kann. Christus zu verherrlichen, auf Christus hinzuweisen und Menschen von der Wahrheit, dass es Sünde ist, nicht an Christus zu glauben, zu überführen. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Und er braucht das Wort. Das gelebte, gepredigte, gesungene, verkündigte, geehrte Wort Gottes. Der Heilige Geist braucht das Wort. Und wir haben diese wunderbare Beschreibung hier. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das bedeutet, sie haben nicht abgewägt, wenn ich jetzt das tue, bringt mir das Nachteile. Wenn ich jetzt das tue, was ich tun sollte, das bringt mir Schwierigkeiten. Sondern sie haben nur gehandelt nach, ist das, was Gott will, ist das das Wort Gottes? Ob das mir Nachteile bringt, ist nicht das Kriterium. Ist es der Wille Gottes? Ist es die Wahrheit? Und wenn ja, dann bin ich hingegeben zu tun, was die Wahrheit von mir verlangt. Und Gott wird für mich sorgen. Und wenn ich Nachteile habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, er hat versprochen, zu mir zu stehen und mich zu stärken. Und wenn es nicht anders geht, dann stärkt er mich im Martyrium. Aber er stärkt mich. Er stärkt mich. Und Leben nicht zu lieben, beginnt nichts einzuüben mit Martyrium. Es beginnt mit ganz kleinen, harmlosen Dingen. Schaffe ich morgens mein Versprechen einzuhalten und erscheine vor Gott und ehre ihn, überwinde ich die Unlust und den Widerstand des Fleisches und ich preise Gott, obwohl mir Hunde elend ist. Da beginnt es, das eigene Leben nicht zu leben. Jesus sagt, wer sein Leben sucht, wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwegen, der wird es finden. Also Leben ist deine eigenen Vorteile, deine eigene Bequemlichkeit, deine eigenen Sicherheiten. Und Jesus sagt, wenn wir um seinen Willen das aufgeben, dann werden wir das Wahre finden. Und dieser Lebensstil muss eingeübt werden. Das beginnt damit, dass wir Ja sagen zum Leiden. Dass wir eine ganz neue Sicht bekommen. Es ist nicht wichtig, macht es Spaß? Ist es einfach? Sondern was wichtig ist, ist es richtig? Entspricht es der Wahrheit? Und wenn es der Wahrheit entspricht, aber mir Verfolgung bringt, ja dann lieber nicht. Nein, wer sein Leben nicht liebt bis in den Tod, der denkt das Ding nicht zu Ende. Ist es von Gott? Ist es die Wahrheit? Ist es das, was ich tun soll? Okay, fertig. Ende der Überlegung. Ich muss nicht fragen, ja, aber wenn ich das täte, ich stimme schon zu, aber wenn ich das täte, dann schließen sich Türen für mich und ich kann Menschen nicht mehr erreichen. Viele Menschen machen Kompromisse mit diesen Gedanken und sagen, ich weiß schon, was die Bibel sagt, wie ein Jünger zu leben hat. Aber wenn ich das täte in meiner frommen Umgebung, dann würde ich Leute verärgern. Und wenn ich die verärgere, kann ich die ja nicht mehr erreichen. Oh, klingt das liebevoll. Und das ist eine solche Gemeinheit und Falschheit. Bevor wir da ein bisschen weitergehen, lass uns zu Psalm 46 gehen. Ich glaube, das ist ein gewaltiges, prophetisches Bild für die Gläubigen in der Zeit der großen Bedrängnis. Und dann heißt es ab Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und wenn die Berge mitten ins Meer wanken. Wenn seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erheben, durch sein Aufbäumen. Der Punkt ist hier, darum. inmitten von solchen katastrophalen Ereignissen haben Menschen etwas gefunden. Und das, was sie gefunden haben, bewirkt, dass sie sich nicht fürchten. Halleluja. Was haben sie gefunden? Sie haben die Zuflucht, die Stärke Gottes gefunden in ihrem eigenen Leben. Sie haben kennengelernt aus Erfahrung, dass Gott ein Zufluchtsort ist. Bei ihm bergen sich alle, die ihn kennen. Gott ist ein Zufluchtsort. Die Gegenwart Gottes ist der Schlüssel, um ein Herz zu haben, das im Frieden ist. Gott ist in ihrer Mitte. Vers 5. Des Strömes Läufe erfreuen die Stadt Gottes. Schau mal, was für ein Kontrast. Da ist absolutes Chaos. Die Berge stürzen ins Meer. Das Meer tobt und schäumt. Und dann, ganz lieblich, die Ströme des Strömes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Wer ist sie? Das Volk Gottes, die sich um ihn versammeln, die ihn lieben, die ihm gehören, die ihn ehren, die auf ihn warten, die beteiligt sind an dem, was er in diesen letzten Jahren tut, bevor er dann mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Nationen toben, Königreiche wanken. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Halleluja. Und noch einmal unten. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Worum es geht in dieser Zeit der Vorbereitung, die wir jetzt haben. Und ich sage es noch einmal. Es spielt keine Rolle, ob wir 10 oder 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre haben. Und es spielt keine Rolle. Vielleicht denkst du wesentlich weniger, vielleicht denkst du mehr. Da ist eine Dringlichkeit im Herzen Gottes. Jetzt müssen wir anfangen, Dinge einzuüben. Jetzt müssen wir anfangen, diesen Schutz, den Gott uns anbietet, zu ergreifen und zu etablieren. Jetzt ist die Zeit. Und die Zeit ist kostbar. Und die Zeit muss ausgekauft werden. Und wir müssen uns jetzt vorbereiten. Es gibt eine Zeit der Vorbereitung und es gibt eine Zeit der Erschütterung. Die sind sehr unterschiedlich. Und die Zeit der Erschütterung macht offenbar, wie intensiv wir uns vorbereitet haben. Die Zeit der Erschütterung ist nicht mehr die Zeit der Vorbereitung. Jesus lehrt das. Lukas 7, dieses kleine, aber so wichtige Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Und geistlich gesprochen, baust du mit deinem Glauben, du baust ein Haus. Du baust ein Haus. Jeder von uns baut ein Haus. Und eines Tages wird eine Sturmflut kommen und wird an dieses Haus stoßen. Das können persönliche Erschütterungen und Krisen und dramatische Ereignisse in unserem Leben sein. Und wir alle kommen, ein oder vielleicht zwei oder dreimal im Leben, wir kommen an den totalen Nullpunkt. Wir kommen in eine Situation, wo wir wissen, wir können uns hier nicht mehr helfen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Das ist im persönlichen Leben des Gläubigen so. Und dann glaube ich, dass es die globale Erschütterung gibt, die nicht das Persönliche bedeutet, sondern die einfach diese endzeitlichen Ereignisse bedeutet. Und die einen haben ihr Haus auf den Felsen gebaut und die Sturmflut kommt und das Haus steht. Und die anderen haben ihr Haus auf Sand gebaut. Das heißt, sie waren nicht sorgfältig, sie haben nicht darauf geachtet, feste Fundamente auf den Felsen zu legen. Sondern sie haben leichtsinnig auf Sand gebaut. Und das geht so lange gut, wie keine Flut da ist. Aber wenn die Flut kommt, ist keine Zeit mehr, die Fundamente zu vertiefen oder zu verstärken. Die Flut macht offenbar, was wir an Vorbereitung investiert haben. Und was bedeutet das? Das Haus auf den Felsen zu bauen. Es bedeutet, darauf zu achten, in allen Dingen Täter des Wortes zu sein. Das Wort zu leben. Nicht das Wort zu wissen, nicht dem Wort zuzustimmen und dann unser frommes Ja-Aber dran zu hängen, sondern zu sagen, das ist der Wille Gottes. Und der ist wichtig und der ist gut und der bringt Segen. Er bringt momentan Schwierigkeiten, aber langfristig bringt er Segen. Wenn wir Schritte des Gehorsams gehen und das erregt das Ärgernis der frommen Menschen oder der anderen Menschen um uns herum, wir können wissen, wir machen uns bekannt im Himmel. Ich stelle mir das wirklich so vor. Gott sagt, siehst du da den? Der könnte jetzt kneifen. Der könnte jetzt einen eleganten Umweg nehmen, könnte sagen, lass uns jetzt ganz weise sein. Und das Wort verfälschen, das Wort abmildern, das Wort irgendwie weglassen. Aber der hat eine Gesinnung wie Jesus. Jesus ging auf Konflikte zu. Jesus steuerte Konfrontationen an. Er wusste ganz genau, wenn er das jetzt predigt, wenn er den jetzt heilt in Gegenwart der Pharisäer, gibt es Ärger. Und dann hat Jesus gesagt, oh, wenn es Ärger gibt, lieber nicht, ich bin ja der Friedefürst. Ich will ja keinen Ärger erzeugen. Das war nicht die Weisheit von Jesus. Sondern wenn es der Vater wollte, hat er es getan. Ich tue, was ich dem Vater tun sehe. Ich sage, was ich dem Vater hören sage. Ich sage nicht meine Worte, ich sage die Worte des Vaters, nicht meine eigenen Worte. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und das ist ein Jünger, das ist ein Nachfolger des Herrn. Und wenn wir so tun, dann wird der Himmel sagen, schaut euch den da an, schaut euch die da an. Markieren, scharf beobachten, fertig machen zur nächsten Beförderung. Amen. Jesus sagt, wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, wird er uns vor dem Vater bekennen. Das heißt, da sind wir wirklich bekannt darum. Ich möchte lieber im Himmel, mein Name soll lieber im Himmel einen Wohlgeruch haben und ein bisschen stinken hier auf der Erde, als dass er hier einen Wohlgeruch hat und da oben sagen sie, was, der Henker, der predigt ja nur dummes Zeug. Das stinkt uns in die Nase, wir können das nicht ertragen. Das hat überhaupt nichts mit unserem Buch zu tun. Du musst entscheiden. Irgendwo wird dein Name stinkend sein. Ich verspreche dir das. Irgendwo wird dein Name stinken. Entweder im Himmel oder auf der Erde. Beides wirst du nicht haben. Jesus sagt, was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel für Gott. Wenn alle Gutes über euch sagen, dann stimmt was nicht mit uns. Amen. Paulus hat gesagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wer hat uns eine fleischliche Weisheit geboten, die uns hilft, Verfolgung zu umgehen? Welcher religiöse Teufel hat uns da beschwatzt? Amen. Jesus lobt die Gemeinde. Offenbarung, Kapitel 3. Ich kenne deine Werke. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wie verleugnet man den Namen des Herrn? Indem man das Wort nicht bewahrt. Wie ehrt man den Namen des Herrn? Wie verhindert man, dass man den Namen des Herrn verleugnet, indem man sein Wort bewahrt? Wir können nicht Gott lieben und sein Wort mit Füßen treten. Das ist nicht möglich. Das ist nicht vorgesehen. Das gibt es nicht. Vorhin haben wir es gehört in der Anbetung. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Das ist, was Jesus gesagt hat. und wir ehren den Namen des Herrn und wir führen ein Leben, das den Namen des Herrn nicht verleugnet, wenn wir sein Wort bewahren. Das ist, was Jesus hier sagt. Wort bewahren ist identisch mit Jesus nicht verleugnen. Oder umgedreht, das Wort zu verdrehen, zu verfälschen, zu ignorieren, wegzulassen, ist identisch mit Jesus zu verleugnen. Es gibt viele, viele, viele fromme Leugner Jesu heutzutage. Viele. Und sie denken, sie sind von besonderer Liebe und besonderer Freundlichkeit. Und sie lassen Wahrheiten aus dem Wort Gottes weg, weil sie nicht opportun sind. Oder weil die Umgebung aufstehen würde und würde sie mit Worten steinigen. Und sie nennen das Weisheit. Aber wie nennt Gott es? Mich interessiert, wie Gott etwas nennt, nicht wie Menschen etwas nennen. Wie nennt Gott es? Und hier sehen wir ganz klar, Menschen machen ihre eigene Definition von was es heißt, Jesus zu verleugnen. Sie denken, ja, wenn ich jetzt wie Petrus sage, ich kenne den nicht, ich habe mit dem nichts zu schaffen, dann habe ich Jesus verleugnet. Jesus sagt, da gibt es noch ganz andere Aspekte. Man kann den Namen des Herrn in den Lippen führen und das Wort verdrehen oder weglassen. Aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor Strafmaßnahmen. Und das nennt Jesus verleugnen. So, der erste Punkt, den wir beachten oder den wir uns, wie soll ich das sagen, zu dem wir uns verpflichten, den wir festmachen, den wir uns auf die Fahne schreiben, den wir einfach beschließen, ist, wir wollen Liebe zur Wahrheit lernen. Liebe zur Wahrheit annehmen. Lass uns einmal zu 2. Thessalonicher gehen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und hier ist von dem Wirken des Antichristen die Rede. Und damit das noch einmal vom Wort her untermauert wird, was ich vorhin auch gesagt habe. Lass uns einmal schauen in Vers 1, wie Paulus hier redet von der Wiederkunft des Herrn. Wir bitten euch, Brüder, Vers 1, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, lasst euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Er redet hier von der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Und dann erklärt er weiter unten, dieser Tag kommt nicht, nämlich der Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist der Tag der Ankunft des Herrn und unserer Vereinigung. Wenn der Herr kommt, werden wir mit ihm vereinigt. Der Tag seines Kommens ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Das ist, was Paulus hier lehrt. Er sagt nicht, bevor er kommt, wird er heimlich schon mal kommen und wird uns aus dem schlimmsten Trouble herausnehmen. Das ist nicht, was Paulus sagt. Paulus sagt, der Tag des Kommens, das ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Du findest keine einzige Schriftstelle, die im Klartext, wenn du einfach nur nimmst, was da steht, die dir beweist, dass vor der Trübsal wir entrückt werden. Nicht eine einzige Schriftstelle. Und Paulus sagt es hier klar. Der Tag der Ankunft ist der Tag unserer Vereinigung. Vers 3, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst. Und jetzt zählt er zwei Dinge auf, die erst passieren müssen, bevor der Tag des Herrn kommt. Und der Tag des Herrn ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Zwei Dinge müssen geschehen, bevor der Tag des Herrn kommt. Und das ist der Abfall einer riesigen Schar von Menschen, die sich immer noch gläubig nennen, fallen ab von Gott und sie bilden die Hure. Das ist diese Sache hier mit dem Abfall. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, das ist der Antichrist. Diese beiden Dinge müssen geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, werden wir mit ihm vereinigt werden. Wir werden nicht mit ihm vereinigt werden, bevor die Hure erscheint und bevor der Antichrist erscheint. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, weiter unten, das Werk, die Wirkungsweise des Antichristen. Und dort heißt es im Vers 9 am Ende, seine Wirksamkeit, seine Ankunft wird sein gemäß der Wirksamkeit des Satans, mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Warum gehen Menschen verloren? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Erst widerstehen Menschen der Wahrheit. Sie wollen sich nicht der Wahrheit unterordnen. Sie wollen nicht die Wahrheit höher lieben als ihre Bequemlichkeit. Sie sind festgelegt, egal was die Bibel sagt, über Taufe, über Geistestaufe, über Jüngerschaft, über Gemeinde, egal was die Bibel sagt, ich tue sowieso das, was ich in meiner Umgebung gelernt habe. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie können es ganz klar sehen, da stehen die Dinge ganz klar. Aber es interessiert sie nicht, was da steht, weil das, was da steht, würde sie in Bedrängnis bringen, würde sie in Probleme bringen. Ihr Lieben, wenn jemand sich weigert, die Wahrheit über Taufe, über Geistestaufe, über Jüngerschaft, über Gemeinde anzunehmen, dann nicht deswegen, weil er andere Offenbarungen hat, sondern weil er Angst hat, der Wahrheit zu gehorchen. Es gibt keine theologischen Gründe, sondern es gibt nur persönliche Gründe. Das kostet deine Erbschaft, das kostet deinen guten Namen, das kostet dir deine Freunde, das kostet deinen Arbeitsplatz, das kostet dein irgendwas. Sie haben die Liebe zur Wahrheit, die Gott anbietet, nicht genommen, haben sich entschlossen, wir machen sowieso, was wir wollen. Wir sind entschieden, unsere Sache zu machen, wie wir es wollen. Und dann nach dieser ersten Verweigerung oder Verhärtung des Herzens, Gott sendet einen Irrwahn, eine wirksame Kraft des Irrwahns. Und dann sind sie absolut überzeugt. Das wird nachher das Merkmal der Hure sein. Die Hure wird wirklich glauben, sie ist die Braut. Sie wird wirklich glauben, wie Jesus es sagt. Die werden denken, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie euch töten. Also es ist eine Verfolgung aus Glauben. Eine Verfolgung aus frommen Beweggründen. Sie denken, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie die wahren Nachfolger des Herrn umbringen oder vor Gericht zerren oder ins Gefängnis werfen. Eine kräftige Irrwahn, eine wirksame Kraft. Diese Menschen sind, nachdem sie diesen Geist des Wahns empfangen haben, nicht mehr zur Buße fähig. Sie sind nicht mehr fähig. Das ist die schlimmste Frucht des religiösen Geistes. Die allerschlimmste Frucht, dass Menschen durch Wahrheit, die du ihnen zeigen kannst, Vers für Vers, sie sind nicht mehr umzustimmen. Sie sehen nicht, sie hören nicht. Sie verdrehen die Worte, die du redest und sie sind nicht imstande, wirklich zu lesen, was da steht. Sie können das nicht aufnehmen. Sie lesen das, aber es ist wie wenn sie können auch Chinesisch lesen. Sie verstehen nichts mehr. Verhärtung des Herzens ist eine furchtbare Sache. Und bitte lass uns nicht daraus lesen, ah, siehst du, Gott verstockt Leute, die armen Leute, ja, jetzt sind die ja die Opfer. Nein, die wirksame Kraft des Irrwahns kommt, nachdem sie die Liebe zur Wahrheit verworfen haben. Naja, zum Ende werden wir beten und werden uns vor Gott demütigen und sagen, Gott, wir möchten von dir Liebe zur Wahrheit annehmen. Und jeder, der das möchte, darf das mitbeten. Und das ist ein gewaltiges Gebet. Und dieses Gebet wird erhört werden. Gott gibt Liebe zur Wahrheit. Das ist eine der wichtigsten Segnungen, die uns zur Verfügung stehen durch Golgatha. Liebe zur Wahrheit. Das ist wichtiger als körperliche Heilung. Das ist wichtiger als Befreiung. Das ist wichtiger als die Verheißung. Gott wird dein Versorger sein in materiellen Dingen. Liebe zur Wahrheit ist der Schlüssel. Und wir haben das Licht und Gott weiß das. Und er macht uns dafür nicht verantwortlich, sondern sagt, kommt zu mir, ich gebe sie euch. Ihr müsst sie nur annehmen. Ihr müsst sie nur wollen. Liebe zur Wahrheit annehmen. Nicht erzeugen, einfach nur sagen, man kann nicht Jesus nachfolgen ohne Liebe zur Wahrheit. Das ist nicht möglich. Paulus sagt zu den Galatern, wer hat euch bezaubert? Ihr lief fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Menschen kommen unter einen Zauber, unter einen Bann, unter einen religiösen Nebel. Und dann führen Gottesdienste noch zu einer Ermutigung, im Kompromiss zu bleiben. Das ist furchtbar. Das ist absolut furchtbar. So, Liebe zur Wahrheit ist der erste Punkt. Dann gehen wir von da aus weiter. Lass uns einmal Psalm 27 anschauen. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Das ist eine von vielen Schriftstellen, die zeigen, es ist möglich, im Vertrauen und in der Verbindung zu Gott zu bleiben, trotz herausfordernder, einschüchternder Umstände. Und was ist der Schlüssel? Und lesen wir noch weiter, Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Was für eine gewaltige Sicherheit. Was für eine Zuversicht. Und David hat nicht einfach fromme Gedichte geschrieben. Er hat jahrelang erlebt, wie sein Leben, menschlich gesprochen, am seidenen Faden gehangen hat. Und menschlich gesprochen wusste nicht, ob er am nächsten Morgen noch lebendig aufwachen würde. Die Elitetruppen Sauls waren hinter ihm her mit dem Ziel, ihn umzubringen. Nicht ihn in den humanen und sozialen Strafvollzug zu schicken. Ihn umzubringen. Die Besten des Landes, sozusagen, also GSG 9 heutzutage. Ja? Elitesoldaten. Die waren hinter ihm her, um ihn umzubringen. Sein Leben war in der Hand Gottes. Und dann hat er solche Erfahrungen. Wenn sich ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Ich habe jetzt gelesen, Vers 1, Vers 2, Vers 3 und Vers 5. Der Schlüssel ist in Vers 4. Der Schlüssel ist Vers 4. Die Liebe, die Wertschätzung und das Kennen der Gegenwart Gottes. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit oder die Schönheit, wäre viel besser übersetzt, des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das Geheimnis der Zuversicht Davids war eine klare, geordnete Prioritätenliste. Das Wichtigste in meinem Leben, ich will Gott kennenlernen, ich will Gott anschauen, ich will in der Gegenwart Gottes sein, ich will Gott genießen, ich will ein Herz haben, das Gott kennt, das sich an Gott erfreuen kann. Das war das Allerwichtigste. Nicht, ob er König wird und ob er im Wohlstand lebt oder was sonst in seinem Leben alles passiert. Das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, ich muss ihn kennen. Ich muss vor ihm sein. Ich muss ihn sehen. Ich muss ein Herz haben, das total übergeht. Einfach in dieser Anschauung, in diesem begeistert sein und trinken von seiner Herrlichkeit. Und das ist, was der Heilige Geist betont. Das ist uns zur Verfügung. Das ist, wozu Gott uns ruft. Der Schlüssel, um geborgen zu sein mitten in Not, ist ein Herz, das wohnt in der Gegenwart Gottes. Und das müssen wir einüben. Das kommt nicht durch Handauflegung, sondern es kommt, indem wir lernen, jeden Tag unser Fleisch zu überwinden. Und wir Hunger entwickeln nach Gott. Und wir wollen Gott anschauen. Wir wollen in seine Gegenwart. Wir wollen dieses Wasser des Lebens haben und davon uns stärken. Wir wollen ein Herz haben, das im Einklang ist mit Gott. Ein Herz, an dem Gott gearbeitet hat. Ein Herz, das ihn liebt, das mit ihm übereinstimmt, das ihn fürchtet. Und das gibt es nur in der Gegenwart Gottes, nirgendwo anders. Lass uns einmal zu Psalm 112 gehen. Und das sind viele wunderbare Dinge, aber es sind Beschreibungen eines Menschen, der Gott fürchtet. Und dann wird noch beschrieben, was das heißt, Gott zu fürchten. Große Freude an seinen Geboten zu haben. Nicht zu sagen, oh Gott hat das gesagt und das soll ich machen. Wenn ich das tun würde, das gäbe so viel Trouble. Dann hat Gott das gesagt, oh, das gefällt mir auch nicht und das ist auch so schwierig und das macht keinen Spaß und das ist so schwer und das nicht. Nein, das ist Murren und Anklage und Rebellion. Freude haben an seinen Geboten. Gott gibt diese Gebote, weil er mich segnen möchte. Das ist der Weg, wie der Segen Gottes, wie der Schutz Gottes, wie die Versorgung Gottes, wie die Güte Gottes in mein Leben kommt. Gebote sind die Art, wie wir die Tür aufmachen und Gott Gelegenheit geben, uns zu segnen. Wenn wir jammern und jaulen über Gebote, wir sollen den Zehnten geben und Opfer geben und sollen noch dienen, der Gemeinde sollen uns noch demütigen, dann sollen wir allen vergeben, die uns wehtun. Ja, meine Güte, hört denn das nie auf? Was ist denn das für ein Elend, zu dem wir gerufen sind? Es ist der Weg, um Frieden zu haben, inmitten von Chaos. Halleluja. Die Gebote sind der Weg, Frieden zu haben, inmitten von Chaos. Und in dieser wunderbaren Auflistung, die auch die Kinder dann betrifft und vieles andere, ist Vers 6 und Vers 7, und der ist in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Dieser Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat, von dem wird gesagt, in Ewigkeit wird er nicht wanken. Wovon reden wir hier? Von Erschütterungen und von Vorbereitung auf Erschütterung. Dieser wird nicht wanken. Der ist durch eine Vorbereitung gegangen und er steht gerade und unerschütterlich. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Denk an Lukas 21, die Herzen werden verschmachten, die Menschen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen werden. Und das ist der Gerechte. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Was ist die Antwort auf Furcht? Vertrauen. Die Antwort auf Furcht ist Vertrauen. Wenn Vertrauen in meinem Herzen ist, kann Furcht mein Herz nicht ergreifen. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Halleluja. So, da haben wir unser Programm. Was wir brauchen, ist Liebe zur Wahrheit. Was wir brauchen, ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und was wir brauchen, ist ein Herz, das Gott fürchtet, das Freude hat an den Geboten, das sagt, okay, wenn ich dieses Gebot tue, was immer das jetzt im Einzelnen ist, ich habe ja schon einige aufgezählt und es gibt viele andere, dann gibt es kurzfristig etwas Unangenehmes, aber langfristig Segen. Und ich ehre Gott mit Gehorsam. Und ich bin bereit, den Widerstand, den Trouble, die Ablehnung, die Schwierigkeit zu ertragen, weil Gott versprochen hat, mich zu segnen. Und weil das der Weg ist, wie ich ihn ehre. Diese Hingabe müssen wir heute einüben und morgen fortführen und übermorgen fortführen und aufmerksam auf unser Leben schauen und Inventur machen und sagen, was sind die Gebote Gottes, wie sieht der christliche Lebensstil aus, was hat Gott geboten. Und dann werden wir nicht mehr erlauben, ja, das kann man auch anders sehen, das haben wir mir anders beigebracht, das gibt es in unserer Gemeinde nicht, das wird bei uns nicht praktiziert, da haben meine Eltern gesagt, das ist nicht wichtig. Diese ganzen Geschichten gehen dann nicht mehr. Sondern wir sagen, Gott, wir gehören dir. Wir haben Liebe zur Wahrheit angenommen. Und wenn du sagst A, dann meinst du A. Und wenn du sagst B, dann meinst du B. Und ich ehre dich. Ich will dein Freund sein. Und ich werde mich danach ausstrecken, ein Leben zu leben, deine Gebote zu tun. Ich werde deinen Namen nicht verleugnen. Es fängt heute an. Wenn du einmal davon gehört hast, wie mit einem jahrelangen Training Selbstmordattentäter vorbereitet werden. Wir denken, oh, die armen Palästinenser, denen geht es so schlecht. Vor lauter Verzweiflung schnallen sich eine Bombe um und springen sich in die Luft. Hallo. Es braucht jahrelange Gehirnwäsche. Jahrelange Gehirnwäsche. Und viel Druck und viel Manipulation und viel Täuschung, um einen Menschen dahin zu bringen, so etwas Wahnsinniges zu tun. Wir sind so romantisch, so idealistisch. Oh, die armen Menschen, denen geht es schlecht, die sprengen sich sogar in die Luft vor Verzweiflung. Hallo. Und es gibt Dokumentationen, die berichten, wie man jahrelang erst Menschen aussucht und dann vorbereitet und trainiert, bis die bereit sind, so weit zu gehen. Und das, was auf dieser Seite passiert, der Seite der Finsternis, mit anderen Vorzeichen und auf völlig andere Art und Weise, aber vom Prinzip her, es gibt eine Schule Gottes, wo du durch ein jahrelanges Training gehst und wo du dir angewöhnst, hat es Gott gesagt, ich werde es tun. Ist es das Wort Gottes, ich werde es tun. Ein Märtyrer wird nicht geboren in einem Gottesdienst. Sondern es fängt klein an. Und kleine Schwierigkeiten und kleine Drangsälchen und Bedrängnisse, die durch das Wort kommen, machen uns stark und bereiten uns vor für größere Drangsale. Und wir müssen viel üben und dann werden wir stark und werden fähig für noch größere Dinge. Es ist ein jahrelanges Training. Und dieses Training hat längst begonnen. Und es ist Zeit, dass wir einchecken. Es ist Zeit, dass wir den Anschluss kriegen und dass wir mit in dieser Schule sind. Und das, was wir gelernt haben, anderen weitergeben und andere motivieren und die Schönheit eines Lebens zeigen, das Gott ehrt, obwohl wir dafür eins auf die Jacke kriegen. Und Probleme haben. Jesus hat mit offenen Karten gespielt. Folgt mir nach und ihr werdet leiden. So hat er uns eingeladen zur Nachfolge. Er hat gesagt, der Jünger ist nicht über den Meister. Haben sie mich gehasst, sie werden euch hassen. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wer hat uns geboten, das zu verändern? Wer hat uns das erlaubt? Machen wir einen Schnitt. Treffen wir eine Entscheidung und sagen, alle Menschenweisheit, alle Zusätze, alle Dinge, die das Schwierige und das Leiden wegerklären und uns ersparen wollen, werden wir nicht mehr zulassen in unserem Denken. Es beginnt mit unserem Denken. Und dann geht es in unsere Verhaltensweisen. Und Gott muss uns in das Herz hineinschreiben. Einen letzten Punkt noch ganz schnell, wir haben noch ein paar Minuten. In dieser Gemeinschaft mit Gott suchen und erleben wir den Dienst des Heiligen Geistes, der uns das Wesen Gottes offenbart. Was hat Jesus gebetet? Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihm kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus hat den Namen Gottes, den Namen des Vaters geoffenbart und er verspricht hier, er wird weiterhin ihn kundtun. Was Jesus tut durch den Heiligen Geist, er offenbart uns den Vater. Das ist, was die Absicht Jesu ist, den Vater uns zu offenbaren. Offenbarung heißt enthüllen, ja, dass wir es sehen können. Nicht, dass wir darüber hören können und darüber philosophieren können, sondern aus eigener Anschauung es sehen. Und das ist der Schlüssel, ein wesentlicher Anteil von dieser Vorbereitung. Gottes Vaterschaft zu kennen. Psalm 9, Vers 11. Die Amis würden sagen, 9-11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Was ist die große Bedrohung, die vom Terrorismus ausgeht? Nicht die Tausende und sei es auch in Zukunft vielleicht noch mehr als Tausende und Zehntausende von Menschen, die sterben, so tragisch das ist. Die eigentliche Bedrohung des Terrorismus ist die lähmende Angst der Überlebenden. Das ist, was Staaten in die Knie zwingen soll. Die Angst der Überlebenden. Die Absicht von Terrorismus ist, lähmende Angst zu verbreiten. Und ich bin davon überzeugt, weil für uns ist das nicht so nahe, aber für Amerika 9-11 ist etwas, was in die Seele der Nation hineingebrannt ist für immer, glaub es mir. Ob sie richtig darauf reagiert haben, das ist jetzt nicht der Punkt. Aber es hat die Nation getroffen und hat ihre Verwundbarkeit gezeigt. Und die Antwort auf Furcht ist Vertrauen. 9-11, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Und übrigens in Klammern, wenn irgendwann in Zukunft etwas Vergleichbares in Deutschland geschehen würde oder wird, nicht würde, wird, die Terrorismusexperten alle miteinander sagen, es geht nicht darum, ob so etwas wie 11. September in Deutschland passieren wird oder nicht. Es ist nur die Frage, wann. Das ist, was Terrorismusexperten sagen. Es steht fest, das wird passieren, ist nur die Frage wann, nicht ob. Und wenn so etwas geschehen wird in Deutschland, du wirst sehen, wie viel kopfloser und schwächer und verrückter und überdrehter wir Deutsche auf so etwas reagieren werden im Vergleich zu den Amerikanern. Jetzt lässt sich leicht spotten, hey, ja. Bei den Yankees, das ist der Kult locker. Aber wir werden in eine kollektive Depression verfallen. Voller Selbstmitleid, voller Panik, voller Bereitschaft, uns vor dem Islamismus zu beugen und jede Bedingung zu akzeptieren, die sie stellen werden. Du wirst das sehen. Und die Antwort auf die Geißel der Furcht ist Vertrauen. Und Vertrauen kommt woher? Aus der Kenntnis des Namens Gottes. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Wenn der Heilige Geist das erfüllt, was Jesus angekündigt hat, und wir persönlich bekommen aus Erfahrung Anschauung über den Namen Gottes, dass er der versorgende, liebevolle, barmherzige Vater ist, bekommen wir ein Herz, das vertrauen kann. Das kann man nicht mit einer Willensentscheidung machen. Es muss da drin etwas passieren. Und es passiert durch Offenbarung. So, die erste Stufe der Offenbarung des Namens Gottes ist Vertrauen. Aber dann geht es weiter. In ihm wird sich unser Herz freuen. Psalm 33, Vers 21. In ihm wird sich unser Herz freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Vertrauen besiegt Furcht und Vertrauen führt zu Freude. Und das wird das Merkmal der Braut sein. Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, hebt eure Häupter empor. Wir sollen erfüllt sein von Zuversicht. Wir sollen erfüllt sein, der König kommt. Das sind die letzten Wehen. Und es wird bald die Geburt des neuen Reiches stattfinden. Und wir erwarten den König. Wir sind begeistert. Und wir zählen mit. Wir zählen mit. Die Dinge sind nummeriert. Nach der fünften Posaune kommt die sechste Posaune. Und nach der sechsten Posaune kommt die siebente Posaune. Wie viele Posaunen gibt es in Offenbarung? Schon mal gelesen? Offenbarung, letztes Buch der Bibel? Ja. Wie viele Posaunen gibt es? Hat es jemand mal gezählt? Ich dachte, ich bin hier im schwäbischen Jerusalem. Hey. Wo man seine Bibel verschlingt von morgens bis abends. Es gibt sieben Posaunen. So, die letzte Posaune ist die Nummer... Sechs? Sieben! Wenn es sieben Posaunen gibt, dann ist die letzte Posaune die siebte Posaune. Macht das Sinn? Ist das jetzt willkürlich hineingeheimt in den Text und wieder so eine ganz verrückte Auslegung, die hier kein Mensch verstehen kann? Nein, die siebte Posaune ist die letzte Posaune. Und schon mal gelesen, wann Jesus wiederkommen wird? Beim Schall der letzten Posaune. Halleluja. So, da weißt du, wann Jesus wiederkommt. Halleluja. Und wir zählen mit. Fünf. Leute, lass uns durchhalten. Noch eine. Sechs. Ja. Er kommt. Die siebte und er kommt. Halleluja. Darum sind die Dinge nummeriert, damit wir genau wissen, wo wir sind. Amen. Große Freude, große Zuversicht wird in unseren Herzen sein. Der König kommt. Alle Schmerz, alle Geschrei, alle Tränen, alles wird zu Ende sein. Und ewige Freude wird sein. Das ist, was auf uns wartet. Und bevor der König kommt, müssen wir und die Menschheit durch diese Erschütterungen hindurch. Und die Bibel sagt, es wird ein Volk geben, die da durchgehen. Mit Dankbarkeit, mit Frieden, mit Geborgenheit, mit Sicherheit. Und ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast für deinen Lebensabend. Ich bereite mich auf das vor. Das ist mein Plan. Das ist, wofür ich leben will. Darauf gehe ich zu. Ja, und was ist, wenn du es nicht erleben willst, wenn du vorher stirbst? Dann habe ich etwas, was ich der nächsten Generation weitergebe. Wie lernt man Gott kennen? Wie bekommt man ein Herz, das nicht wankt? Das nicht von Umständen hin und her bewegt wird, sondern das vertrauen kann. Und wenn die Berge ins Meer stürzen. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen, die Zeit ist um. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben. Vater, wir bitten dich, dass du uns die Augen auftust. Dass du uns zeigst, wo wir stehen. Dass du uns zeigst, was jetzt für uns dran ist und wie wir die Prioritäten unseres Lebens ändern können und wie wir Raum machen können, in eine Herzensübereinstimmung mit dir zu kommen. Und Vater, zuallererst wollen wir das hier heute Abend noch einmal festmachen und für manche zum ersten Mal. Wir verstehen, wie wichtig dieses Geschenk ist, der Liebe zur Wahrheit. Und du bietest es uns an. Kostenlos. Und wir sagen, ja, gib uns jetzt, gib uns Liebe zur Wahrheit. Wir haben das nicht in uns, das ist so eine Bereitschaft, uns zu belügen und uns was vorzumachen und den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen und die Richtigkeit einer biblischen Aussage daran zu messen, wie viel sie uns kostet. Vergib uns diese ganzen Geschichten, diese ganze Art und Weise zu argumentieren und fleischliche Weisheit als Liebe auszunehmen. Vater, sendet einen Geist, den Heiligen, und gib uns Liebe zur Wahrheit. Und hilf uns, wahre Zeugen Jesu zu werden, Freunde Jesu zu werden. Solche zu werden, die seinen Namen nicht verleugnen, die sein Wort bewahren. Die ein lebendiges Beispiel dafür sind, jawohl, für die Wahrheit muss man leiden, aber man wird so gesegnet. wie dein Wort sagt es. Glückselig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen geschmäht werdet, wenn die Menschen allerlei Böses über euch reden und dabei lügen, denn der Geist der Herrlichkeit wird auf euch ruhen. Und die Gemeinde in der Endzeit wird eine Gemeinde sein der Herrlichkeit, die mit großer Kraft und mit großer Kühnheit und mit großem Erbarmen und mit großer Unerschrockenheit und Furchtlosigkeit deine Wahrheit verkündet, einer Menschheit, die in Auflehnung gegen deine gerechte Ordnung sind, gegen die Königsherrschaft deines Sohnes. Mach uns zu Zeugen. Lehre uns einen Lebensstil, wo wir dich suchen, wo wir dir erlauben, in uns zu wirken und uns ein Herz zu geben, das sich nicht fürchtet, das sich vor böser Nachricht nicht mehr fürchtet, das nicht wankt, das fest ist, das nicht mehr nachgibt dem Druck des Kompromisses, das nicht mehr sich wegziehen lässt von verführerischen Angeboten, sondern das sagt, nein, ich gehöre ihm. Ich muss ihn ehren. Ich muss ihm nachgehen. Ich will ein Leben führen, das ihn erfreut. Ich ziehe es vor, im Himmel bekannt zu sein und vor manchen Menschen einen schlechten Namen zu haben, als umgekehrt. Ich will ein Leben führen zur Ehre Gottes. Heiliger Geist, gib uns das. Gib uns solche Herzen. Und mach uns zu Menschen, die bewusst weiterschauen als nur bis zur Erschütterung, die durchschauen auf die andere Seite, der König kommt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Du wirst regieren und die Sünde und der Teufel wird verschwinden von diesem Planeten. Halleluja, wir ehren dich für deine Zusage. Du wirst kommen und du kommst bald her. Mach uns zu einem Volk, das auf dich wartet, das dir glaubt und das hier schon jetzt für die Ewigkeit lebt und nicht für kurz fristige menschliche Ziele. Lass uns begreifen, wer wir sind, wozu wir berufen sind, die Hoffnung unserer Berufung verstehen und festhalten. Und wir danken dir für deine Hilfe. Wir ehren dich. Befestige uns immer mehr in der Wahrheit. Gib uns Herzen, die dich fürchten und die dir deswegen vertrauen können. Danke, Vater, für deine gewaltigen Pläne. Halleluja, wir ehren dich. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich weiß, das ist ein bisschen wenig Zeit für so ein wichtiges Thema. Und das war alles ein bisschen gerafft, aber so war's. Vielen Dank fürs Kommen. Seid gesegnet. Okay.
Herr Harten, vielen Dank für deine klaren, scharfen, manchmal Worte, die uns ja auch zum Nachdenken gebracht haben. Und wir wollen das jetzt einfach mit Paulus halten, so wie du auch selber vorher angeregt hast. Wir wollen das prüfen anhand des Wortes Gottes, das jeder von uns hat. Und das Gute wollen wir behalten. Genau. Ja. Morgen geht es weiter für alle, die Zeit haben und diesen Tag investieren wollen. Das Seminar über Gemeindeaufbau, Struktur. Wie können wir Gemeinde leben? Was ist das neutestamentliche Gemeindeverständnis? Darüber wollen wir morgen miteinander nachdenken und treffen uns dafür um 9:30 Uhr, 9.30 Uhr. Ja, und jetzt entlasse ich euch einfach mit diesem Gedanken.
Ja. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich ein bisschen Literatur und ein paar CDs mitgebracht habe.
Da draußen da. Willst du was zu sagen zu der Literatur? Oder kann jeder mit sich selbst?
Da kann man reingucken.
Okay. Okay, also. Draußen mit Literatur, die Hartwig mitgebracht hat, guckt euch einfach um, was es da gibt. Und wenn ihr wollt, nehmt einfach was mit. Steht bestimmt, die Preise stehen, glaube ich, da. Gell?
Ich werde da sein und sage
das. Achso, ja, okay. Dann ist es ja noch einfach. Okay. Gut, einen guten Heimweg, genau. Gute Nacht.
Ich hab auch Stopp gedrückt.